ja eigentlich auch als Geschichte erzählen.
What's the story?
Each shot creating an energy that lead to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten geht. Episode 107. Eine ganz spontane Folge, die wir heute aufzeichnen. In unserem Garten, in Bochum. Wenn ihr Vögelgezwitscher hört, dann genießt es. Es ist Frühling. Wenn ihr Baulärm hört, dann versuche ich den noch irgendwie mit AI rauszufiltern. Aber auch das ist die Wahrheit. Hier am Nachbargrundstück wird gerade irgendwas gemacht. I don't know. Und ich wollte die Bauarbeiter jetzt nicht bitten, für die Aufzeichnung einfach eine einstündige Mittagspause einzulegen. Wobei sie das bestimmt gemacht hätten. Ganz sicher. Spontan heute deshalb, weil ich heute Morgen bei Instagram, es ist Mittwochmorgen, eine Nachricht bekommen habe von jemandem, den ich sehr mag, der schon zweimal mindestens bei uns zu Gast war und der jetzt Bochumer ist. Grund genug, ihn direkt einzuladen und mit ihm einen kleinen Podcast zu machen. Hallo Bob, moin, schön, dass du da bist.
Moin, moin, vielen Dank für die Einladung.
Du hast gerade gesagt, es ist ein bisschen wehmütig, weil du heute auch deine erste kleine Fahrradtour durch Bochum gemacht hast.
Ja, total. Ich liebe mein Fahrrad und die Sonne scheint und die erste Tour, die ich gemacht habe, führte jetzt zu dir. Besser kann es nicht laufen.
Nee, besser kann es nicht laufen. Was für eine Ehre. Hast du denn den Weg gut hergefunden?
Ja, total. Also wir wohnen auch gar nicht weit auseinander. Ja. 10 Minuten gebraucht, von daher sind wir quasi Nachbarn jetzt.
Sehr, sehr schön. Ich habe irgendwann mal einen Dreh für die Stadt Bochum gehabt, das ist schon eine Weile her. Und habe dort einen Drehplan erstellt für verschiedene Spots und habe festgestellt, wirklich, alles war 15 Minuten voneinander entfernt. Und das war nicht irgendwie so, dass ich es so gelegt habe, sondern es war wirklich so, dass mir jedes Mal die Google Maps oder was auch immer es war, ausgespuckt hat, von dem Spot zu dem Spot 15 Minuten. Und es war surreal, weil es wirklich exakt immer so war. Also kleine süße Stadt, die irgendwie sehr eng ist. Was magst du an Bochum?
Bochum ist ein Ort, der mich schon seit der Jugend irgendwie begleitet, tatsächlich. Ich habe von 15, 16, 17 bis so 20, bis ich mein Abitur gemacht habe, war ich relativ häufig in Dortmund und auch in Bochum dann. Also ich war viel in Lütgen, Dortmund und dann war die Verbindung nach Bochum sehr schnell gegeben. Wir waren viel im Ruhrpark irgendwie damals und im Bermuda-Dreieck. Und dadurch kannte ich die Stadt schon und sie war so von meinem Empfinden her, wenn ich alle Ruhrpott-Städte so ein bisschen gesehen habe und kennengelernt habe, auch ich komme eigentlich aus Ostwestfalen, lag mir Bochum irgendwie am nächsten. Also ja. Ich fand Bochum noch von den ganzen Ruhrpott-Städten wirklich die schönste.
Das lässt mein Herz erwärmen. Ich bin ja auch ein Riesenfan von der Stadt hier, weil wir sitzen jetzt gerade mitten im Ruhrgebiet, aber mitten im Grünen, wenn wir jetzt irgendwie mit einem Kran uns hochkatapultieren würden oder du hast es auch von unserem Balkon aus gesehen, guckst du direkt halt Richtung Querenburg auf so bunte Hochhäuser. Aber jetzt hier so, man könnte meinen, es ist irgendwie eine grüne Oase, in der wir uns gerade befinden, oder?
Ja, das ist sehr nett auf jeden Fall. Von dort, wo ich wohne, meine Joggingstrecke, es führt direkt auch in so ein kleines Wäldchen hoch. Hinten. Also ich bin da auch sehr zufrieden, ja, dass man so ein bisschen beides hat.
Du hast die letzten Jahre ja in einer anderen Stadt verbracht. Wenn du die beiden Städte mal miteinander vergleichst, lohnt sich da ein Vergleich? Ist der Vergleich fair?
Der Vergleich ist im Grunde gar nicht möglich. Also die letzten 3 Jahre habe ich in Weimar verbracht, in Thüringen. Was auch eine wunderschöne Stadt ist. Also wenn man dort durch die Innenstadt läuft, auch gerade wenn man im Sommer ist, man hat immer das Gefühl von Urlaub. Da habe ich aber sowieso so ein bisschen das Glück gehabt bisher. Er legt jetzt aber auch los hier, der Nachbar.
Ich höre mal gerade im... Nö, ich glaube, es funktioniert.
Okay.
Es stört nur uns.
Ist klar. Also ich habe irgendwie... Vorher habe ich in Landau in der Pfalz gewohnt, zwischen den Weinbergen. Ich habe bisher so ein bisschen das Glück gehabt, dass ich an Orten war, die sich immer so ein bisschen wie Urlaub anfühlen. Und es war in Weimar auch so. Nichtsdestotrotz war Weimar auch ein Abschnitt in meinem Leben, in denen ich so ein leichtes Burnout mit reingeschleppt habe aus den Covid-Jahren, sag ich mal. Und deswegen hatte die Stadt an sich eigentlich keine faire Chance so wirklich von mir. Am Anfang dachte ich, okay, das ist mein Ort, weil dort geht es um Literatur. Es geht, also es ist ja Goethe, Schiller, das ganze Stadtmarketing basiert auf Literatur, wenn man so möchte. Und das sind ja die beiden Bereiche, die für mich die wichtigsten sind. Bücher und die Fotografie und Content-Erstellung und vor allen Dingen auch Literaturvermittlung. Ich habe ja auch einen Literatur-Podcast, habe einen Literatur-Blog betrieben, sehr lange, so zwischen 2009 und 16, 17, der sehr bekannt war, mit dem Hansa Verlag zusammen. Literatur ist eigentlich nur so mein Ding. Und ich bin dorthin gekommen und dachte mir, okay, das ist jetzt der Ort, an dem ich irgendwie ankomme mit dem, was ich tue. Weil ich eigentlich als vom Profil her vielleicht vieles mitbringe, was man dort gebrauchen könnte. Allerdings stellte sich das dann als schwierig heraus, weil es sind natürlich alles so Stiftungen dort und die Bauhaus-Universität dort, Bauhaus ist dort ein Riesending und die Menschen, die dort vor Ort wirklich in den Jobs sitzen und auch gebucht werden als die Fotografen, kommen meistens aus dieser Bauhaus-Uni und es sind viele kleine Gruppierungen dort, die alle so ihre Fotografen hatten. Und es war von meinem Empfinden her sehr viel Gatekeeping, was mich davon abgehalten hat, so wirklich anzukommen in dieser Stadt. Denn meine Jobs, die ich dann hatte, waren trotzdem alle irgendwie immer noch in Berlin. Und Weimar war wie so ein Ferienwohnungsort für mich, an dem ich nett leben konnte und mich leider auch sehr einschließen konnte, allein in dieser Phase, wo es mir dann nicht so gut ging und wenig Kontakt zu anderen Menschen hatte und dafür dann oft nach Berlin fahren musste. So 3 Stunden mit dem Auto gewesen von dort, aber da hatte ich viel mehr Jobs, als ich im Endeffekt irgendwie in Weimar bekommen hätte.
Mein erster Gedanke gerade war dazu, dass wenn du eine Nische für dich gefunden hast und dort etwas erreichen willst, ist der direkte Weg nicht immer der logische und der einfache. So, wenn du sagst, da sehe ich mich, da muss doch was für mich liegen, da muss doch was für mich sein. Das ist ähnlich so wie, wenn du Journalismus machen möchtest, du möchtest Journalist werden, dann ist der erste Weg nicht zwangsläufig der, Journalismus zu studieren, sondern viele Leute raten dir, studier doch Jura, Wirtschaft, Sport in meinem
Politik,
Fall. Ja. Ja, Politik, um dann darüber sozusagen deine Skills in der Allgemeinheit zu finden und die Spezialisierung auf den Journalismus, wenn du das eh machen willst, kommt ja über ganz andere Wege. Fühlt sich so ein bisschen so an, wie du das da auch erzählst irgendwie.
Total, das ist ja auch im Grunde, wie mein beruflicher Laufweg so losgegangen ist. Ich wollte ja schreiben und wollte für die Zeitung schreiben, das habe ich auch im Podcast hier ja damals schon so ein bisschen erzählt. Ich bin einfach mit 17 in der Redaktion gerannt und habe gesagt, ich will schreiben, was muss ich tun? Und dann war ich da in der Jugendredaktion von der Neuen Westfälischen in Gütersloh und habe da so ein bisschen, hatte eine eigene Kolumne da, die einmal die Woche dann kam, so irgendwie dienstags. Und das war auch so die Zeit mit 9/11 und so. Da war eine Kolumne auch 9/11 aus der Sicht eines 16-Jährigen oder sowas, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Obwohl, da war ich 17 auf jeden Fall schon. Ja, und solche Dinge habe ich da geschrieben und war eigentlich die 10 Jahre danach in allen möglichen Lokalredaktionen, auch beim Westfalenblatt in Paderborn und habe da so mein Handwerk gelernt.
Ja.
Und da haben es auch alle gesagt, dass man eher dann, obwohl ich natürlich Literaturwissenschaften studiert habe, für mich war alles auf, ich will irgendwie Schriftsteller werden. Deswegen habe ich auch mein Studium in die Richtung angelegt, dass ich da möglichst viel Literatur lesen kann. Und aber ja, das war eigentlich auch mein Plan mit dem Journalismus. Aber wenn man dann so 10 Jahre im Lokaljournalismus war und doch jedes Jahr wirklich dieselben Geschichten teilweise auch immer wieder bringen muss, so was schön ist und ja auch gut und so sein muss, aber so das vierte Mal die Geschichte auf dem Stadtfest über die Preisboxerbude zu machen und das noch irgendwie mit demselben Enthusiasmus zu tun wie beim ersten 2-3 Malen, ist dann irgendwann nicht mehr so richtig meins gewesen. Und dann kam ja auch die Fotografie irgendwie mehr dazu und dann ist es mir so in diese visuelle Darstellung gegangen bei mir.
Das ist, glaube ich, das Leid, ich sage jetzt mal, von uns Kreativen. So, man kann gewisse Dinge einmal erzählen, vielleicht ein zweites Mal, vielleicht noch ein drittes Mal, aber dann, so geht's mir, langweilt es mich auch fast. Und ich die Ansätze, dann Geschichten anders zu erzählen, werden dann plötzlich eher feuilletonistisch als reportagig oder kommentierend oder irgendwie so, was ja eigentlich gar nicht die Aufgabe ist. Ich kann das auch sehr gut erzählen jetzt. Ich habe sehr lange Fußballberichterstattung gemacht. Und das war auch immer mein Ziel. Und ich bin voll dankbar auch, dass ich das so lange auf dem Niveau machen durfte. Aber ich war dann auch zum Schluss als Reporter, der über Gladbach geschrieben hat für verschiedene Medien. Und du kannst hier jeden Verein einsetzen, den du willst. Es wiederholt sich alles. Eine Saison ist im Prinzip der Kalender, der erzählt, was du erzählen musst. In diesem Kalender gibt es dann die Spiele, die dann im Prinzip die Richtung vorgeben. Musst du jetzt hart kritisieren oder kannst du loben oder wie auch immer. Aber im Prinzip mit Start einer Saison guckst du auf die neuen Spieler, stellst die Spieler vor, erzählst die Geschichten, gehst rein in die Saison, guckst, wie der Saisonstart läuft, hast Nuancen, die sich vielleicht verändern, versuchst über die Geschichten, über die Spieler noch weitere Geschichten zu erzählen, dann geht's auf die Endphase der Saison zu und dann sprichst du über das Erreichen von internationalen Zielen oder von Abstieg oder was auch immer. Und wenn die Saison vorbei ist, ziehst du ein Fazit und hast eine kleine Pause und dann beginnt es wieder von vorne. Und das Einzige, was sich ändert, sind hier und da die handelnden Personen und die Ergebnisse, die die Richtung und Tendenzen der Texte vorgeben. Aber eigentlich ist alles immer sehr, sehr ähnlich. Und da hatte ich dann auch irgendwann tatsächlich keinen kreativen Ansatz mehr, dass mich das auch glücklich macht. So.
Ich bin ja auch Fußballfan. Man weiß halt im Grunde schon, worauf man sich einlässt, wenn man eine Überschrift von einem Artikel über ein Spiel sieht. Im Grunde kann einem so ein Artikel nie irgendetwas geben, was man nicht schon gelesen hätte. Ja. Das ist auch das, was ich habe. Ich finde es im Moment ganz nice, wenn man sich Kompanie anguckt bei Bayern, wo keine Journalisten mehr zu den Pressekonferenzen kommen, weil es so langweilig ist, dass der immer alle Sachen, die ihm anbieten, einfach so abbügelt. Das so ein bisschen ad absurdum führt, dass das völlig durchschaut ist, worauf die jetzt hinaus wollen. Die stellen eine Frage und ja, du willst, dass ich das antworte, tue ich aber nicht. Und dann interessiert es auch keinen mehr. Und das fand ich sehr, sehr erfrischend, diese Saison irgendwie.
Ja und nein. Ich sehe mich dann natürlich auch immer in den Rollen der Kollegen und Kolleginnen, die dann dort sitzen und versuchen, ihre Geschichten zu erzählen. Und ich kann da auch leidtragend erzählen, als Lucien Favre Trainer in Gladbach war, der hat auch nichts angeboten. Der hat immer dieselben Sachen gesagt, der hat nie einen rausgehauen, was auch nicht seine Aufgabe ist, aber es war schon schwierig, da eine Konversation mit ihm zu führen. So, das liegt sicherlich dann auch an der Sprachbarriere hier und da, aber es liegt auch daran, dass er diese Sprachbarriere gerne ausgenutzt hat. Um sich zurückzunehmen und weniger zu sagen, als er eigentlich sagen könnte. So.
Ja. Ist halt so ein Ding. Also ich kann es dann nachvollziehen, wenn gerade wenn du so Kollegen hast, die darunter dann leiden. Aber gerade die Fragen, die da gestellt werden, sind ja auch immer relativ prätentiös und auf eine bestimmte Headline hinausgestellt, die man braucht, um irgendwie Klicks zu generieren. Und sich dem zu entziehen, finde ich erstmal sympathisch.
Absolut. Haben wir jetzt gerade in Bochum auch bei Dieter Heckin gesehen. Aber lass uns nicht zu lange über Fußball sprechen, denn das ist kein Fußball-Podcast. Bochum, finde ich, können wir mal da bleiben, auch wenn es kein Bochum-Podcast ist. Aber wenn du Weimar mal mit Bochum vergleichst, du hast ja gesagt, das ist so ein bisschen so ein Urlaubsort. Wie sehr hat dich Weimar auch in der Fotografie inspiriert? Und wie sehr glaubst du, wird das hier in Bochum auch passieren?
Das muss ich halt wieder so einklammern, weil ich Weimar keine faire Chance gegeben habe durch meine psychische Situation. Ja. So irgendwie. Weimar war in vielen Belangen kreativ schwierig für mich. Ich habe mich eingeschlossen, ich habe keine Shootings mehr gemacht, ich bin nicht rausgegangen mit meiner Kamera. Die war zu Hause. Am Anfang habe ich noch so ein bisschen mich mit analoger Fotografie wieder ein bisschen beschäftigt, was dann aber auch eingeschlafen ist. Ich habe auch nur 3, 4, 5 Filme belichtet und so ein bisschen Street-Stuff gemacht. hat mich in dem Moment aber auch nicht so richtig inspiriert. Dann kam ich so ein bisschen über den Sport wieder raus, aus diesem Loch auch, bin gejoggt, bin meinen ersten Halbmarathon gelaufen letztes Jahr. Und dann kam letztes Jahr auch die Kunst einfach nochmal wieder zurück und das Fotografieren und das zu sagen, hey, ich darf mich nicht einschließen, ich muss rausgehen, das ist das, was ich brauche für mein Wohlbefinden seelisch so. Und ich muss einfach auch, wenn mein Impuls ist zu sagen, ich möchte mich 2 Wochen einschließen, trotzdem Shootings legen wieder, so wie ich es auch früher gemacht habe. Und hatte dann ab März, April einfach wieder jede Woche ein Shooting. Und das hat sich dann so ein bisschen gesteigert. Ich bin dann auch nach London geflogen und hatte mal wieder so einen richtigen Fotografietrip. Eine Freundin von mir, mit der ich ganz am Anfang Fotos gemacht habe, die Nilaya, die ist jetzt so Bookerin in London, in Camden, da wo diese 60er-Jahre-Style-Konzerte stattfinden, also wirklich der Rock'n'Roll-Stadtteil von London. Und die hat gesagt, du kommst hier einfach hin. Ich hatte noch einen bekannten Fotografen, bei dem ich pennen konnte, den ich in Kanada, als ich da einen Vortrag gehalten habe, kennengelernt habe. Und der hatte seine Bude gerade frei, weil der irgendwie sich geschieden hatte gerade. Und dann konnte ich da pennen umsonst und habe dann irgendwie am Ende 90 Euro für den Flug hin und zurück bezahlt. Und dann halt alles, was ich da in den Pubs gelassen habe. Aber ansonsten war das nochmal so ein richtiger Moment für mich wieder, der vieles wieder... Ich bin dort hingekommen. Und sie kannte halt viele Bands, Local Bands, und diese Bands sind alle wirklich diese 60er Jahre Psychedelic Rock, Stoner Rock, alles diese Bands, die auch so rumlaufen. Ich hatte das nicht erwartet. Sie hat immer gesagt, du musst hier hinkommen, du musst hier hinkommen, du musst hier hinkommen, und ja, alles klar. Und dann war ich den ersten Tag so in London und wir waren verabredet für den ersten Tag abends, weil sie da Konzerte organisiert hatte in Camden. Ich bin dann den Tag durch die Pubs so ein bisschen, hab geschrieben und war dann im Park noch. Und bin dann irgendwie spät nachmittags dann Richtung Camden gelaufen. Und dann fing das so an, dass ich so in die Straßen reinlaufe und denke, shit, sieht ein bisschen so aus wie das New York von Bob Dylan, was ich mir so vorgestellt habe. So Plattenläden, kleine Jazzbuden und so. Und ich dachte, okay, was ist hier los? Und dann kamen mir die ersten Leute entgegen, die halt ganz ungeniert, völlig authentisch diese 60er-Jahre-Outfits auch trugen. Nicht in diesem übertriebenen Style, den man so oft so auf Instagram sieht, sondern wirklich sehr bedacht und sehr dezent, einfach wirklich wie aus dieser Zeit genommen, auch die Frisuren und so, und auch als wäre es das Normalste der Welt. Und ich fing an zu sagen, okay, den möchte ich fotografieren, die möchte ich fotografieren, den möchte ich fotografieren, oh Gott, den will ich fotografieren. Und dann habe ich mich sofort sehr zu Hause gefühlt, und Nilaya kannte mich ja, und abends war ich auf diesem Konzert, es waren 3 Bands dann dort, und dort kannte mich halt natürlich keiner, ist halt London und so, und auch so von der Szene dort. Und ich habe halt den ganzen Abend stumpf mit meiner XN105, mit einem Blitz und einem Mistfilter halt so Trash-Blitzbilder in diesen Pubs gemacht von den Leuten. Und habe dann am nächsten Morgen so ein kleines Reel zusammengeschnitten und die Leute da alle drauf verlinkt. Und auf einmal hatte ich irgendwie für 5 Tage die Termine alle weggebucht, weil alle Bands mit mir shooten wollten und die Leute, die meinen Instagram-Account gesehen haben, und es war wirklich so ein, wie so ein Ankommen dort irgendwie. Und das hat richtig, richtig, richtig Laune gemacht. Das war im Juni. Danach war ich in Berlin. Und dann kam so ein bisschen der Knackpunkt letztes Jahr bei mir. Da habe ich eine Covid-Infektion mir geholt in Berlin. Und aus der Covid-Infektion heraus eine Herzmuskelentzündung. Die Covid-Infektion ist die schwerste, es war die 3. die ich hatte, und es war der schwerste Verlauf, den ich bisher hatte. Und so am 5. Tag, ich war alleine bei mir in der Wohnung, und am 5. Tag dachte ich, okay, das läuft gerade hier komplett falsch. Ich habe so Rückenschmerzen die ganze Zeit gehabt, die sich dann aber rausstellten als Herzschmerzen, die nach hinten ausgestrahlt haben. Und dann fing ich an zu schwitzen. Und nicht aufzuhören zu schwitzen. Mir lief das, ich konnte den Arm so von mir abspreizen. Und dann lief das Wasser aus meinem Arm einfach so auf den Boden. So. Und ich dachte, okay, vielleicht sollte ich ins Krankenhaus gehen. Und morgens, Samstagmorgens um 4 irgendwie bin ich zur Notaufnahme. Und dann haben die da Blut abgenommen. Und dann kam nach einer Stunde jemand und hat mich was unterschreiben lassen, dass die mich jetzt in die Notaufnahme bringen, also in die Not-OP bringen, dass die mir einen Stent setzen müssen, weil meine Herzwerte irgendwie so schlecht sind. Und dann haben die nochmal einen Schnelltest gemacht, dann war der Oberarzt auf einmal da, 4 Schwestern waren da. Und dieser Test dauerte dann nur 5 Minuten. Okay, die Werte sind nochmal verschlechtert, sie haben einen Herzinfarkt. So, das war der Move. Dann habe ich auch schnell irgendwie auf dem Weg, wo die mich hochgefahren haben, mich von meiner Mom und meinem Stiefvater kurz verabschiedet, weil ich richtig Schiss gekriegt habe in dem Moment. Weil die auch so panisch waren alle.
Ja.
So, die waren auch nicht so, die waren ruhig, aber die waren alle so, auf einmal waren 5 Leute um mich rum und so, okay, irgendwas ist hier komplett falsch. Und dann habe ich so einen Herzkatheter bekommen und dann konnten die das aber ausschließen irgendwie. Und dann sind trotzdem 2-3 Tage meine Herzwerte immer noch schlechter geworden. So irgendwie. Und dann lag ich dort im Krankenhaus. Und das hat so dieses Rauskommen von mir wieder irgendwie so ein bisschen runtergedrückt.
Ja.
Was ich dann hatte danach, durfte ich nichts mehr machen. Keine Anstrengung in irgendeiner Form, nichts mehr tragen, nicht mehr irgendwie länger als 5 Minuten am Stück gehen und so. Und das sollte ich für ein halbes Jahr dann durchziehen. Und dann habe ich einfach sehr viele Leute auch zu mir eingeladen nach Hause und war ein bisschen enttäuscht und hatte auch ein bisschen Angst, dass das auch mental wieder dann so bergab geht, weil ich wieder zu Hause irgendwie rumhängen muss. Musste mich dann auch noch irgendwie 6 Wochen um meinen kranken Vater kümmern letztes Jahr zu der Zeit. Konnte mich gar nicht richtig ausruhen. Habe dann aber sehr viele Freunde gehabt, die mich dann besucht haben zum Ende des Jahres hin, wo eigentlich jedes Wochenende jemand bei mir war. Und ja, im Dezember hatte ich dann so das Gefühl, so ah, Mist, das Jahr hätte geil werden können. Aber dann kam das in der Mitte des Jahres mit diesem Herzding und war so ein bisschen irgendwie down. Habe dann aber mal geguckt, dass ich mir mein Lightroom-Katalog angucke, weil ich dann zum Ende des Jahres immer so eine Story mache, wo ich einfach aus jedem Shooting ein Bild nochmal in meine Story knalle. Egal wie viele das dann sind. Und musste dann merken, dass ich 110 Shootings hatte in dem Jahr. Und das habe ich noch nie gehabt. Ja. Also das war im Grunde, was das Rausgehen und Fotografieren angeht, das krasseste Jahr in meiner Fotokarriere so. Und
trotz der langen Pause dann.
Trotz der Pause und ich habe dann ja auch fotografiert, die Leute kamen halt einfach zu mir, ich habe dann einfach auch wieder meine Wände aus, ich klatsche dann ja alles so collagenmäßig zu, habe dann einfach angefangen wieder meine Wohnung zum Studio zu machen und habe einfach wieder fotografiert in einem alten Stil auch von mir und es ging auch wieder einfach nur darum, auch wieder Leute da zu haben, auch irgendwie mich nach außen wieder zu zeigen, zu veröffentlichen und diese Dinge, die mir so ein bisschen gefehlt hatten, zu machen. Jetzt komme ich hier von Höchstchen auf Stöckchen irgendwie, aber das war so der Move. Ich wollte irgendwo drauf hinaus und da kommen wir auch noch hin, wenn du mir nochmal sagst, wo wir angefangen haben. Weimar, achso, genau. Weimar und Bochum, genau.
Ich habe aber noch 3-4 Zwischenfragen, okay. Aber erstmal.
Okay, also kurz, um das nochmal in diese Richtung zu lenken. Also es fing letztes Jahr schon an, das heißt, die Inspiration fing in Weimar an, auf jeden Fall, hatte aber wenig mit Weimar zu tun, ja. Sondern eher damit, dass ich wieder irgendwie unter Menschen gegangen bin,
ja.
Rausgegangen bin und angefangen habe mit meinem YouTube-Kanal. Ich habe mich das endlich getraut, nach 4-5 Jahren blöde Videos bei YouTube hochzuladen, weil ich da immer schon Lust drauf hatte irgendwie so und das da so meinen Scheiß machen wollte. Und das ist dann leider mit diesem Krankenhausaufenthalt doch erstmal wieder gestoppt. Da ist jetzt seit einem Dreivierteljahr nichts passiert oder so. Aber da möchte ich jetzt hier in Bochum wieder mit anfangen.
Ja.
Und das auch in meinem Tempo wieder machen. Auch mein Podcast, da kommt ja auch nur 3-4-5 Mal im Jahr. Aber das lohnt sich für mich, das zu tun. Und das ist halt so.
Ja.
Und was jetzt halt irgendwie noch passiert ist, ist, dass ich wieder zur Musik gefunden habe. Mhm. So im letzten Jahr. Musik war ja so Mittelpunkt auch irgendwie für diese ganze Bob Sala-Geschichte, die ich da gemacht habe. Und am Anfang war alles ja auch fueled by The Doors, wenn man so will. Und dieser ganze Musikkram. Und ich habe ja auch für Musikmagazine geschrieben damals. Und einfach wieder zu sagen, hey, ich setze mich hin und ich nehme eine Platte. Und ich habe nichts, ich habe kein Handy, ich habe nichts, was mich ablenkt, sondern ich lege eine Platte auf, gucke mir dieses blöde Cover an und lese mir die Liner Notes durch und beschäftige mich mit der Musik, mit den Lyrics und mache mir Notizen, habe mein Notizbuch auf beim Hören irgendwie, schreibe wieder über Musik. So, das ist etwas, was auch im letzten Jahr durch eine Person, die ich kennengelernt habe, wieder in mein Leben gekommen ist und diese Person ist auch hier in Bochum. ansässig und das war einfach nochmal so ein ganz anderer Kick zu sagen, hey, ich muss erstmal gar nichts, ich muss auch gar nichts machen, ich muss auch gar nichts fotografieren, ich muss nichts sein, ich muss nicht das darstellen, was ich dort auf Instagram dargestellt habe. Und dann kam noch dazu, dass wir diesen Bob Dylan Film gesehen haben mit Timothy Chalamet, den ich persönlich nicht so super gern mag als Schauspieler. Ich finde, er hat das sehr gut gemacht. Und auch gerade nochmal dieser Twist, ich will mich jetzt nicht mit Bob Dylan vergleichen, das, aber in diesem Film geht es ja darum, wo er dann irgendwann die Entscheidung getroffen hat, von Folk auf diese elektrische Musik umzusteigen und im Grunde sehr viele Menschen vor den Kopf zu stoßen mit dem, was sie erwarten von einem. Und das hat mir dann auch nochmal so den Mut gegeben, ein bisschen mehr diese Sachen zu veröffentlichen in den letzten Wochen und Monaten, die ich so einfach aufnehme. Und wenn es irgendwelche Blümchen am Wegesrand sind, im Moment habe ich einfach meine Kamera immer wieder dabei. Die hängt mir um den Hals. Ich nehme die mit, weil ich Bock habe, Momente festzuhalten. Egal, was das ist, draußen irgendwo mit dem Wein im Park zu sitzen oder in einem Plattenladen rumzuhängen, in einem Café zu sein mit meinen Büchern. Ich fotografiere alles, was mich ästhetisch irgendwie anmacht im Moment und mache daraus so kleine Tagebuch-Sachen jetzt. Und das ist einfach, was mir richtig gut tut im Moment. Und das ist tatsächlich Bochum. Das hat Bochum auch mit mir gemacht. Also da waren einfach jetzt die letzten 3-4 Monate, die ich hier auch schon fast komplett verbracht habe. Das ist einfach dieses wuselige etwas hier und dieses auch Unperfekte, so, bringt mich dazu, auch irgendwie ein bisschen fünfe gerade sein zu lassen. So. Weimar ist alles mit Zuckerguss nach oben drauf und Bochum ist irgendwie sehr liebenswürdig angedötscht. Irgendwie. Und das ist etwas, was mir sehr nahe ist. Und mir sind Westfalen einfach näher als Thüringer. Das ja. ist ein Faktor.
Wobei der Westfale an sich ja auch noch zu unterteilen ist in...
Ich komme aus Ostwestfalen. Das sind alle anderen Westfalen quasi Kalifornien.
Ja, genau. Ich habe ganz viele Gedanken und ich hoffe, ich habe jetzt keine Notizen gemacht. Wenn ich irgendwas vergesse, dann ist es halt so. Aber erstmal die Frage... Jetzt geht's dir wieder gut, oder?
Ja.
Schon also auch gesundheitlich so, dass
total.
Du...
Total, das ist schon seit anderthalb Jahren ist es gesundheitlich besser. Ich hatte letztes Jahr auch zum ersten Mal in meinem Leben Therapie. Mhm. Und das ist etwas, was es sehr viel gebracht hat. Am Anfang war ich noch so ein bisschen skeptisch, aber dann jetzt in Retrospektive muss ich sagen, dass das viel verändert hat in der Art, wie ich ganz unterschiedliche Dinge meines Lebens angehe. Und mir geht es gerade fantastisch.
Das freut mich sehr. Und es freut mich auch sehr, dass du deine Kamera am Start hast. Das war das Erste, was ich gesehen habe, als du mit dem Fahrrad vorgefahren bist. Da hing deine Kamera auch um dich herum. Finde ich ganz hervorragend. Ein anderer Punkt, den ich gerade im Kopf hatte, ich wollte immer mal mit jemandem über Fotografie auf Plattencovern sprechen. Vielleicht können wir das irgendwann mal machen. Ich hatte Nils Bokelberg mal angefragt dafür, der hat sich noch nicht gemeldet. Liebe Grüße, Nils, wenn du das hörst. Die DM ist von mir. Aber das finde ich total spannend. Gibt es Plattencover, um mal so ganz kurz zu fragen, bei denen du sagst so, das Cover matcht die Musik, die ich auf der Scheibe höre, 100%ig?
Ganz viele. 100%ig. Boah, da können wir jetzt komplett ausufern, aber ich liebe die Plattencover von Quang Bing. Das letzte nicht unbedingt so, obwohl das eins meiner Lieblingsalben ist, aber ich mag so diese Illustrationen, die so ein bisschen in die 60er Jahre zurückgehen. Ich mag so gut wie jedes Doors-Cover, die stattgefunden haben. Sowieso, wenn man in die 60er geht, da finde ich, passt vieles irgendwie Faust aufs Auge. Also Plattencover ist eine Kunstform, die ich absolut liebe irgendwie. Das ist etwas, wo ich glaube, dass viele Künstler auch heutzutage da zu wenig Wert drauf legen. Und das ist auch etwas, wo ich mit vielen Leuten zusammenarbeite. Ich denke immer, so gerade wenn man so kleinere Künstler hat, da ist es, glaube ich, irgendwie, und es wird denen von den Plattenfirmen auch immer gesagt, dass es wichtig ist, dass man da immer so stattfindet. Irgendwie und dass man auch irgendwie ein Porträt von sich dort drauf hat. Und wenn ich dann bei manchen Künstlern sehe, dass es irgendwie die letzten vier Alben sind viermal ein Porträt. Mhm. So. Meistens auch noch irgendwie ähnlich weit entfernt, so irgendwie. Man hat diese vier Albumcover nebeneinander und es ist einfach, it's you, I get it. So. Aber irgendwie verführt mich das nicht dazu, das zu kaufen, irgendwie so. Irgendwie, ich mag irgendwie, wenn es wirklich einen Designstil irgendwie hat. Wir fliegen gerade hier die Blüten auf den Kopf.
Die Blüten vom Apfelbaum.
Sehr, sehr schön hier. Und ja, es muss was mit der Person drauf sein. Nein, es kann doch einfach mal auch irgendwie konzeptionell sein. Ja. Es kann auch mal irgendwie Fotografie sein auch, aber du bist nicht drauf, sondern es ist einfach irgendwie ein bisschen, es ist ein Gegenstand, es ist ein Ort, es kann eine Wohnung sein, es kann ein Licht sein oder sowas, keine Ahnung. Und dann einfach das grafisch mit einer geilen Typografie umzusetzen und so. Das muss nicht immer dein Gesicht in der Mitte sein. So, ja. Das ist was ich halt oft bei kleineren Künstlern so denke. Aber ja, ich liebe das. Ich liebe Albumcover. Ich gebe immer noch Geld für scheiß Vinylplatten aus. Und da spielt es auch eine große Rolle, wie schön das Cover ist.
Ja.
Für mich, ganz klar.
Ich glaube, an Plattencover sollte man nicht sparen.
Ja, voll. Ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist. Wenn das professionell aussieht, macht das sehr viel aus für dich. Auch bei ganz kleinen Bands. Ich war letztens bei Rosalie Cunningham, hier in der Trompete in Bochum. Auch richtig geil. Bei ihr ist es halt so, dass sie ist auch relativ klein noch, glaube ich. Spielt auch so in Camden-Clubs. Irgendwie der Kontakt kam über Nilaya auch in London. Und ich habe die dann angeschrieben und wir haben vorher ein bisschen Fotos gemacht in der Trompete noch so unten, einfach mit dem Blitz. Und bei ihr ist es auch so, dass sie echt coole Plattencover hat. Ich bin jetzt im Mai sind wir auf einem Konzert in Dortmund von Gabi Hartmann.
Mhm.
Gabi Hartmann ist eine französische Sängerin, die eigentlich irgendwie Gabrielle Hartmann oder was auch immer, Gabi Hartmann vielleicht irgendwie ausgesprochen wird, aber einfach Gabi Hartmann wird auch so geschrieben, mit dem I auch so. Das ist Gabi Hartmann. Aber die hat auch irgendwie, die war eine ganz große Nummer in Frankreich auch irgendwie vor zwei Jahren mit ihrem Debütalbum und das neue Album hat auch so ein schönes Cover mit einer nicen Typo und I'm falling for it. Ich hab im Moment, man kann meine Presets ja kaufen und also man kann sie nicht mehr kaufen, weil ich nicht mehr so richtig den Support anbiete über den Digistore, weil ich die nicht angepasst habe auf die neuen Lightroom-Versionen, wo man ja sehr viel mehr noch einstellen kann und so. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Aber sie funktionieren halt immer noch genauso gut. Also ich nutze die immer noch genauso, auch bei der neuesten Lightroom-Version, die Presets, die ich habe. Aber ich biete sie halt nicht mehr für 60 Euro im Shop an, sondern ich habe eine Amazon-Liste, so eine Wishlist irgendwie und dann können die Leute mir irgendwas zwischen 5 Euro und 50 Euro, was sie Bock haben, irgendwie schicken und packen dann ihre E-Mail-Adresse dazu und dann kriegen sie die Presets von mir, wenn sie Bock darauf haben. Ich lasse die so offen. Und wenn Leute sich das nicht leisten können oder so, irgendwie Studenten oder so, und die schreiben mich an, dann schenke ich die denen auch einfach so. Ich bin da jetzt nicht so, dass ich da so drauf sitze irgendwie. Aber dadurch kriege ich öfter mal Platten. Also ich habe da auch Platten auf dieser Amazon-Wishlist einfach und dann kriege ich einfach so eine Platte geschenkt.
Ja.
Irgendwie und dadurch habe ich eine gute Fluktuation an reinkommenden Plattencovern. Das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mag im Moment.
Wie sehr glaubst du, dass der Instagram-Feed das Plattencover ersetzt oder zumindest unterstützen sollte? Also eines Künstlers oder einer Künstlerin, einer Band, Musiker.
Ja, es kommt halt auf den Bekanntheitsgrad des Künstlers an, so ein bisschen. Bei den kleinen Künstlern hast du ja fast keine Wahl mehr, als selber so ein Instagrammer zu werden. So sehe ich das zumindest irgendwie. Mhm. Es kommt immer natürlich gerade drauf an, wie groß Leute was aufziehen und wie groß immer noch über Plattenfirmen, übers Radio geschoben wird oder über irgendwie große Veranstaltungen oder so. Ich werde gerade fotografiert.
Ich musste ein, zwei Fotos machen.
lass mich ganz raus.
Entschuldigung. Die Plattenfirmen, und die kleinen Bands, hattest du gesagt?
So ein Instagram-Account, der irgendwie gepflegt wird, weil er gepflegt werden muss, funktioniert halt nicht.
Ja.
So, wenn das einfach so ist, dass du mit einer Band Content produzierst, vorproduzierst oder so und die das nach und nach posten, aber im Grunde selber nicht dort stattfinden, mit ihrem Gesicht, mit Stories, mit Nähe zu den Leuten, dadurch entsteht natürlich keine keine richtige Bindung irgendwie zu den Personen. Wenn du aber so eine geile Platte hast, die irgendwie dann auch bei Spotify in diesen, also das ist ja das, was die kleinen Künstler gerade wollen, sie wollen auf irgendwelche Playlists bei Spotify kommen und dort irgendwie stattfinden, da ist es halt einfach doch wieder das Cover auch. So, du hast diese Playlist, du gehst da durch und dann ist es doch auch wieder kurz mal was Visuelles, weil mit einem Titel kannst du nichts anfangen, wenn du durch diese Liste gehst. Aber irgendwie ein nices, professionell aussehendes Cover, was dich in irgendeiner Form anspricht, was ein bisschen Klischee ist, aber nicht so Klischee, dass es dumm ist. So, und dir suggeriert, dass das vielleicht was sein könnte, was du mögen könntest. It's important. Also ich glaube, dass das immer noch wichtig ist. Aber ich bin auch oldschool und ich bin immer noch ein Albummensch und kein Single-Mensch. Ich lieb immer noch, wenn ein Künstler sich hingesetzt hat und irgendwie konzeptionell 2 Jahre an einem Werk gearbeitet hat, wo ich irgendwie 40 bis 55 Minuten habe, die ich mir als kohärentes Werk anhören kann und wo sich jemand irgendwie eine Geschichte ausgedacht hat, als jetzt irgendwie alle 2 Monate eine Single bei Spotify rauszuballern. So, ich liebe ein Album als Kunstwerk. Sich dort hinzusetzen, die Interviews auch zu lesen, die zu einem Album rausgekommen sind, die Interviews zu schauen bei YouTube oder so und was haben die Leute sich dabei gedacht, wie haben sie sich da eingeschlossen, wo haben sie das aufgenommen und was ist das jetzt irgendwie, was war in ihrem Leben los, was jetzt Einfluss auf dieses Werk in dem Moment hat. Das ist irgendwie etwas, was mich immer noch anfixt als Musikmensch. Und ich glaube trotzdem auch, dass die Leute, die da immer noch Geld für ausgeben, für Konzerte und für Musik generell, dass die auch so sind, dass die sowas wertschätzen.
Ja. Ich hatte ganz früher, ich weiß nicht, ob ich das jemals hier im Podcast erzählt habe, als ich noch bei der WAZ war, hier eine große Zeitung im Ruhrgebiet, hatte ich meine eigene kleine Videorubrik, die hieß Soundcheck. Ganz sensationell kreativer Name. Wir haben dort Künstlerinnen und Künstlern Musikstücke angespielt und über diese Sequenzen haben sie dann das Stück erkannt, was es ist, und darüber sollten sie dann erzählen, was das Stück für sie bedeutet, was das in ihrem Leben gemacht hat, welche Stellenwert und so weiter und so fort. Also es war sozusagen eine Herangehensweise der Porträtierung über Musik, die nicht nur von ihnen selbst ist, sondern Musik, die sie im Zweifelsfall begleitet hat. Und das war natürlich immer tolle Recherchearbeit für mich, so rauszufinden, wem kann ich welchen Song vorspielen. Das, was ich immer super gerne erzähle, ist, und da sieht man dann auch, dass die Musiker und Musikerinnen häufig das einfach sehr, sehr, sehr leben, was sie auch machen. Die Geschichte war, ich habe Jan Delay getroffen in Köln, direkt am Hotel am Dom mit so einer riesen Dachterrasse. Es war seine Promo-Interviews für die neue Scheibe damals. Und die Interviews laufen ja wie folgt ab. Du kennst das wahrscheinlich, ne? Jeder Journalist, jede Journalistin hat 20 Minuten Zeit, um mit dem Künstler dann über die Platte zu sprechen. Und in diesen 20 Minuten werden ziemlich sicher eine sehr ähnliche Anzahl an sehr ähnlichen Fragen gestellt. Ja. Nämlich, ist das die wichtigste Platte in deinem Leben? Was hat dich inspiriert? Dies, das, Ananas. Und genauso bin ich in diesen Termin rein. Also so habe ich diesen Termin bekommen, dass wir über die Platte sprechen. Und dann saßen wir dort auf dieser Terrasse. Und dann habe ich gesagt, ey Jan, wir können gerne über deine Platte sprechen. Aber wenn du Bock hast, können wir auch was ganz anderes machen. Ich habe Musik rausgesucht, bei der ich glaube, dass du Bock auf die hast. Die würde ich dir immer anspielen und du erzählst mir einfach, was dir dazu einfällt. Und er so, ja mega, lass uns machen. Und dann haben wir das gemacht. Es war so ein Videoformat, ne? Und das haben wir dann gemacht. Und der hat Sachen erzählt und der war so hyped von der Musik, die ich ihm vorgespielt habe. Alter Rap, aber auch, ich glaube, ich habe ihm sogar auch Doors vorgespielt, Michael Jackson, dies, das. Alles, was ich immer so gefunden habe, was im Zweifelsfall auch Teil seiner Musik ist. Und dann kam dann irgendwann die Managerin zu uns und sagte, letzte Frage, ihr habt noch 2 Minuten. Und dann sagte Jan nur so, wie viel hast du denn noch? Und dann sag ich, ich habe noch 10, 15, 20 Liter habe ich noch. Der Nächste soll noch mal warten. Und dann haben wir halt einfach noch mal 20 Minuten über Musik gesprochen. Und er hat so viel tolle Sachen erzählt. Und das ist nur die Blaupause zu dem, was ich mit ganz vielen anderen tollen Künstlerinnen und Künstlern erlebt habe.
Ist es noch online? Kann man es noch gucken?
Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, ich habe so ein paar Sachen, habe ich mir, bevor es dann durch Serverwechsel und was weiß ich nicht mehr verfügbar war, gesichert. Aber überragend. Das hat total Spaß gemacht, mit ganz vielen tollen Leuten über Musik zu sprechen. Auch mit Oliver Kalkofe habe ich über Musik gesprochen. Mhm. Ich bin großer Kalkofe-Fan, weil ich ihn sehr liebe, wie er sein, heute nicht mehr, glaube ich, aber früher hat er ja sehr über Sprache und über Komik seinen Stellenwert irgendwie in der deutschen Fernsehlandschaft sich erarbeitet, und das mochte ich sehr. Und mit ihm war es auch ein großer Spaß, über Musik zu sprechen.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt drauf kamen, aber wir waren auf jeden Fall bei Plattencovern.
Ach so, ja,
Musik und Plattencovern. Hast du schon mal ein Plattencover geschossen?
Ja, zwei jetzt. Wirklich kleine Bands aus Paderborn. Einfach. Das war aber nett. Und das eine kommt jetzt dieses Jahr raus und das andere war vor 7, 8 Jahren für den Bluesmusiker Pete Elderton. Das war auch ganz nice. Da waren wir in so einer, im Heartbreak Hotel. Mhm. Nee, warte mal, wie heißt das Heartbreak? Das kann nicht sein, dass ich das vergessen habe. Geilste Kneipe in Paderborn, wirklich. Ich hieß einfach Heartbreak, glaube ich.
Okay, weil
wo noch, als Platten du gesagt gespielt hast,
Heartbreak Hotel, habe ich jetzt irgendwie an den mittleren Westen in den USA gedacht, ja, und du kommst mit Paderborn um die Ecke.
Das ist eine richtig geile Kneipe in Paderborn gewesen, wo so ein Typ hinter der Theke stand, der aussah wie eine Zigarette. Der hatte sich so sehr zu einer Zigarette geraucht, dass er selber eine geworden ist. So.
Das okay.
Ist, aber der war einfach nur geil. Und da gab es halt noch Platten, es wurden Platten gehört. So, die hingen da und alles war so Rock'n'Roll, und das war das Heartbreak. Willis Heartbreak.
So.
So hieß es, glaube ich.
Liebe Grüße.
Und ja, da haben wir die Fotos gemacht. Und es war ganz nice, auch das Cover so im Laden auch zu sehen. Und das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Aber ja. Ich hoffe, dass es noch mehr irgendwie passiert in der Zukunft. Mal gucken.
Ich habe noch zwei Fragen zu der Geschichte, die du erlebt hast und erleben musstest. Das eine ist London, da würde ich gleich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Das andere ist, was du in so einem Halbsatz gesagt hast, du hast dich da rausgezogen und hast gesagt, ich muss jetzt wieder losziehen und rausgehen. Mhm. Das trotzt mir sehr viel Respekt ab, weil ich glaube, dass das ein super schwerer Schritt ist, wenn es einem nicht gut geht, sich selber dazu zu zwingen, den Schritt zu machen. Wie schwer war das für dich?
Ja, ich glaube, dass die Leute vor allen Dingen Anfang letzten Jahres sehr gemerkt haben, als ich dann Shootings hatte, weil ich gar nicht mehr mit dieser Situation, mit der sozialen Situation, mit einer Person, die ich nur über Instagram kenne, auf einmal in einem Raum zu sein, so richtig umgehen konnte. Ich war sehr unsicher, ich war sehr gesprächig, glaube ich. Ich habe mich viel entschuldigt und viel versucht, den Leuten zu erklären, warum ich gerade nicht irgendwie entspannt und cool bin, sondern erstmal wieder gucken muss, wie ich in diesen Situationen funktioniere. In den Shootings selber ist es natürlich dann so, dass das einfach auch aus meinem Körper nicht rausgegangen ist, dass ich das einfach liebe. Und dann nach einer halben, dreiviertel Stunde, wenn ich erstmal die Kamera in der Hand habe und mich da wieder so ein bisschen hinter verstecken kann, hinter dieser Kamera, ist es dann auch wieder einfach nur ein Shooting. Und dann kommt alles aus mir raus und dann sehe ich das und dann sehe ich Licht, dann sehe ich Farben und so. Und dann ist das, die Inspiration ist dann da. Und dann, gerade wenn es auch noch jemand ist, der einfach verständnisvoll ist und in diese Situation leicht macht für mich, dann ist die Verbindung zu den Menschen auch schnell hergestellt und auch einfach gewesen, aber da musste ich erstmal wieder reinkommen. Und das hat einige Shootings gedauert, so irgendwie. Und das hat auch nicht aufgehört zum Ende des Jahres hin. Viele Themen, die mich umtrieben haben, also ich habe das schon in ein, zwei Podcasts erwähnt, und ich habe auch das im letzten Jahr auf ein, zwei Bühnen so erzählt. Eine Sache, die auch dazu geführt hat, dass ich mich komplett rausgezogen habe, was die Shootings anging, in diesen 3, 4, 5 Jahren war, dass ich sehr viele innere Gedankenprozesse aus dieser MeToo-Bewegung heraus hatte, die angestoßen waren. Ich war ein bisschen verwöhnt in der Situation, dass die Menschen, mit denen ich Fotos gemacht habe, es sind, auf meinem, wenn man sich meinen Account anguckt, ist es, sind es einfach vorwiegend junge Frauen, so, oft normschöne, junge, meist weiße Frauen. Das ist so passiert irgendwie. Und da habe ich nicht so viel Einfluss drauf genommen, wie ich hätte haben können, irgendwie. Das war so ein Faktor. Und die Rückmeldungen, die ich bekommen habe von den Personen, waren halt einfach durchweg positiv. Und in der Situation, wo diese MeToo-Geschichten waren, wusste ich, okay, es ist jetzt einfach keine Situation bei irgendwelchen Shootings bei mir entstanden, wo man irgendwie etwas Blödes hätte denken können oder sehen können, sondern im Gegenteil, die Leute spiegeln mir auch zurück, dass sie sich sehr wohl fühlen, irgendwie, egal was für Bilder wir im Endeffekt auch gemacht haben. Und alle haben mir gesagt, nein, das ist super, das ist toll. Und dann habe ich versucht, gerade mit den Modellen, mit denen ich jahrelang gearbeitet habe, auch darüber zu sprechen, was halt einfach auch die Darstellung, bei mir gab es auch verdeckten Akt, Dessous-Bilder und solche Dinge. Und auch wenn sie vielleicht nicht plakativ erotisch waren, waren sie trotzdem erotische Bilder, ästhetisierte Körper, die in Leuten auch Dinge irgendwie auslösen können, die ich nicht geplant habe damit irgendwie. Und was war oder was ist mein Teil, den ich zu verantworten habe in dieser ganzen Geschichte? Und ich habe letztes Jahr auch versucht, irgendwie die Worte dafür zu finden, das auch öffentlich zu machen. Da bin ich auch ein, zweimal so ein bisschen auf die Nase gefallen, weil ich das scheiße formuliert hatte und sich dann Leute angegriffen gefühlt haben von mir. Auch zu Recht, weil ich es irgendwie kacke formuliert hatte. Aber es ging mir da mehr so um mich und irgendwie darüber nachzudenken, was ist meine Rolle als jemand, der schon in der Szene irgendwie einen Bekanntheitsgrad hat, irgendwie, wo Menschen auch das als Referenz nehmen, als Inspiration. Und wenn Menschen dann sagen, okay, sie möchten in meinem Stil fotografieren und mich dann verlinken auf ihren Instagram-Accounts, sind da ganz oft sehr tolle Shootings bei, im Retro-Stil, irgendwie in welchen Plattenläden und so, und das ist super nett. Ganz oft waren es aber auch einfach junge Mädchen in einem BH in einer Küche mit einer Zigarette. So, einfach so das ganz platte Motiv, einfach was manchmal auch bei mir auch vorkam, weil ich meine Küche und mein Wohnzimmer auch zum Fotografieren benutzt habe, wegen dem Licht dort und wie ich das als Studio eingerichtet habe, wo dann einfach nicht aufs Licht geachtet wurde, sondern einfach mit dem Blitz da drauf oder so. Das ist einfach sehr platt heruntergerechnet, was die Leute als meine Fotografie interpretiert haben. Daran trage ich auch eine Verantwortung irgendwie. Und gerade im letzten Jahr habe ich auch sehr intensiv mit Menschen, die vor der Kamera stehen, öfter da vor der Kamera stehen, über solche Themen wie Übergriffigkeit bei Shootings und sowas gesprochen. Und jeder, der vor mir saß, oder jede, beides tatsächlich, hatte seine Geschichten oder ihre Geschichten, was mal während des Shootings passiert ist. Oder erzählt so Dinge, wo ich so denke, okay, das ist was, was normalisiert ist durch eine Form, wie wir damit umgehen, auch in der Öffentlichkeit als Fotografen. Und die Fotografenszene und die Menschen, die Kamera in die Hand nehmen, wenn man die Accounts anguckt, und dann ziehe ich mich wieder mit rein. So irgendwie, man hat viele junge Frauen irgendwie, die fotografiert werden. Das ist irgendwie ein etwas, was wir als gegeben nehmen. So. Und Nacktheit kommt vor und manchmal habe ich das Gefühl, dass sie irgendwie unterschätzt wird als Form. Dann denke ich, okay, was kann ich irgendwie tun? Da bin ich in Kommunikation gegangen mit anderen Fotografen, viele, die das genauso sehen, viele, die sich selber dadurch auch hinterfragt haben und so überlegt haben, okay, wie gehe ich damit um? Für mich ist es immer noch ein Prozess. Und mein Prozess ist im Moment zu sagen, ich spreche das einfach an, dass das für mich nicht normal ist und dass ich da drüber nachdenke im Moment. Und ich habe auch im letzten Jahr wieder nochmal Aktshootings gehabt. Wenn mich Leute buchen und das gerne möchten, ist es auch was. Ich mache das ja auch gerne. Ich liebe Aktfotografie. Das ist einfach auch etwas, was mich inspiriert. Ich arbeite meistens mit so Schummerlicht, irgendwie so eine Fensterscheibe 3 Meter entfernt um die Ecke und 2, 3 Kerzen. Das funktioniert halt einfach super auf Haut. So irgendwie, wenn es nicht irgendwie ein dunkles T-Shirt ist, was irgendwie das Licht schluckt, sondern damit kann man auf Haut malen, sozusagen. Und das ist was, was mich inspiriert und ich liebe das und ich mache das gerne. Und ich will das auch nicht mehr machen können. Aber ich möchte irgendwie meiner Verantwortung gerechter werden und da mehr kommunizieren. Und habe auch im letzten Jahr, als ich so Shootings dann gepostet habe, versucht auch irgendwie in der Caption darüber zu sprechen. Und versuche in den Podcasts die Dinge anzusprechen, versuche auf der Bühne immer diese Dinge anzusprechen. Was habe ich dort irgendwie getan? Auch im Dezember habe ich beim Andreas Jorns auf Usedom einen Vortrag gehalten, wo ich das auch irgendwie angesprochen habe. Was ist das eigentlich, was ich da tue? Das kommt so raus und die Leute verbinden etwas Bestimmtes mit mir und es ist oft so ein Retro-Charme. Irgendwie authentische Retro-Vintage-Fotografie oder sowas. Das sind so Worte, die Magazine für mich benutzen. Aber wo bin ich auch einfach jemand, der damit Klischees bedient hat über die Jahre? Und wie habe ich durch das Darstellen, auch diese Kunstfigur Bob Sala, die dann auch einfach da drunter schreibt unter die Bilder, ja, hier, cooler Nachmittag mit so und so. Es ist ja auch immer so auf lässig irgendwie, wie man dann bei Instagram postet als Fotograf und wenn man es auch nicht besser weiß irgendwie und es ist ja auch irgendwie dann auch, ich versuche es dann zu minimalisieren, zu reduzieren und einfach zu sagen so, ja, spend an afternoon with sowieso und dass es nicht so ein riesen, hey, wir hatten die geilste Zeit oder so Ding ist, sondern auch irgendwie, dass das so ein bisschen zurücknimmt. Dadurch normalisiere ich aber natürlich irgendwie so, hey, das ist voll der coole Lifestyle hier und keine Ahnung was. Und diese Bilder sind jetzt dabei rausgekommen. Aber diese Bilder sind dabei rausgekommen, weil ich irgendwie, weil es mir wichtig war, eine sehr enge Verbindung zu einem Menschen aufzubauen innerhalb von ein paar Stunden. Und das Allerwichtigste für mich an solchen Tagen ist, dass jemand sich wohlfühlt und mir vertraut. Und dass sehr viel Arbeit ist und das sich nicht mehr wie Arbeit anfühlt, weil ich das gerne mache und liebe. Aber für mich ist das Allerwichtigste, dass jemand am Ende rausgeht, die Bilder schön und gut, aber dass jemand gesagt hat, okay, da habe ich mich richtig wohl gefühlt. Und ich habe nie irgendwie ein komisches Gefühl gehabt. Das ist etwas, was eigentlich meine Prio 1 ist. Und das habe ich nicht so kommuniziert. So, ich habe das immer nur so in Nebensätzen gesagt und klar, wenn man auf meine Workshops geht, dann ist es ein riesiges Thema irgendwie. Und wenn ich in meinen Workshops Leute sitzen habe, wo ich denke, okay, aus welchem Grund fotografierst du und so, weil das Dinge ist, die man so anspricht und ich irgendwie so das Gefühl habe, okay, vielleicht sind da ein paar Beweggründe, denn dann habe ich immer schon Leute auch so ein bisschen mehr eingenordet. Und Dinge gesagt im Shooting, was nicht geht, was man machen muss, was man beachten muss und auch Negativbeispiele gesagt, die mir Models gesagt haben, so geht's nicht. Ich habe versucht, das dort zu machen, aber das war natürlich im kleinen Kreis, so in Workshops von mir, es war nicht in einer großen Öffentlichkeit. Und das ist etwas, was angesprochen werden muss, aber extrem schwierig ist, den Leuten nahezubringen, ohne Leute irgendwie anzugreifen, ja, weil man sich sofort angegriffen fühlt in einer Runde. Und wenn ich dann so sage, hey, wir müssen gerade Fotografen, wo die Leute die Bildbände kaufen und das wieder ein Bildband ist, in dem es viel eine Nacktheit junger Frauen gibt oder so, dann sind die Menschen, die diese Bildbände kaufen und dieses Geld dafür ausgeben. Natürlich notwendig für die Menschen, die davon leben. Und man kann nicht irgendwie, man kann nichts dafür, was Leute daraus machen. So. Das ist nichts, was man in der Hand hat. Aber man kann es trotzdem irgendwie begleiten und eine Diskussion doch offener und online halten. Und ich merke das dann halt auch. Im letzten Jahr habe ich das bei Vorträgen gesagt. Und dann kamen Fotografen auf mich zu und quatschten mich voll mit, ja, hier unser mit dem MeToo und so, ne? Macht der da mal keinen Kopf. 1-2 Jahre und so, dann ist das überhaupt gar kein Thema mehr und so. Und so standen Männer vor mir mit 50 Jahren oder so, die junge Frauen fotografieren und ich weiß das und porträtieren und so. Und dann habe ich wirklich so Streitgespräche am Rande von so Veranstaltungen gehabt. Ich dachte, nein, aber das muss, wir sind aber dafür jetzt verantwortlich, das mit öffentlich zu halten und das nicht unter den Tisch zu kehren gerade und irgendwie dafür zu sorgen, dass das, weil sind wir ehrlich, es ist ein Hobby und es gibt einfach sehr viel mehr weibliche Menschen, die das als Hobby sehen, sich vor die Kamera zu stellen und sehr viel mehr männliche Fotografen, die die Kamera als Hobby haben. Das ist in der Anlage schon mal gegeben, dass es, wenn man da Bock drauf hat und Porträtfotos machen möchte, dass, wenn ich ausschreibe für Männer, die gerne vor meine Kamera kommen wollen, kriege ich 3-4 Anfragen. Wenn ich ausschreibe, wer generell vor meine Kamera kommen möchte, das ist wirklich, das ist 50-1. Frauen, die mich anschreiben und Fotos machen möchten. Und das ist auch okay. Und das ist ja auch irgendwie gut so. Aber wir müssen gucken, dass wir irgendwie das als einen Space halten, in dem alle einfach eine gute Zeit haben, sich sicher fühlen und wir von Stereotypen auch irgendwie ein bisschen wegkommen können. Und da ziehe ich mich selber mit rein. Wie gesagt, immer noch. Ich habe das Problem, ich spreche diese Dinge an. Die Leute denken, dass ich irgendwie auf irgendwen zeigen möchte. Das möchte ich nicht. Auf übergriffige Menschen möchte ich zeigen, ja. Und auf Menschen, die Leuten ein schlechtes Gefühl geben. Ich wollte darüber heute auch gar nicht so richtig sprechen. Wir sind hier zwischen den Blumen so irgendwie. Aber das ist dann schon wieder auch einfach das. Ich hatte einen Podcast irgendwann vor 2-3 Jahren, wo, mitten in meiner Depression. Die kam so auch, wo das so richtig tief und dunkel in meinem Kopf war. Und die kam im Winter zu mir nach Weimar. Und dann haben wir das da aufgenommen und da war ich auch so, das war, glaube ich, der depressivste Podcast, den ich in dem hatte. Aber es ist die meistgehörte Podcast-Folge von denen. Okay. Also, und da kriege ich auch am meisten Rückmeldungen, gerade von weiblichen Fotografen und von Modellen auch, dass sie diese Podcast-Folge gehört haben. Die packen die in die Stories, die meistgeteilte Podcast-Folge von mir, wo man solche Themen dann halt auch einfach anspricht. Aber natürlich gibt es auch das Gegenteil. Es gibt auch viele Modelle, die dann sagen, hey, warum, ich sehe das nicht so und ich will das offen haben und so, keine Ahnung. Das geht auch los bei so Dingen, dass Fotografieveranstaltungen sind natürlich ein Ort, an dem die Leute kreativ sind und alle sind cool und alle sind offen miteinander. Gerade bei so Shooting-Treffen, wenn es um Porträtfotografie, aber auch Aktsachen geht. Nacktheit ist auf einmal so irgendwie so normal auch. Und das sind Menschen dort, die gerne irgendwie auch mit ihren, also gar kein Problem damit haben, nackt zu sein, auch auf so einer Veranstaltung und auch dort so rumlaufen. Und dann habe ich auch gesagt, okay, aber hier sind jetzt gerade wahrscheinlich auch irgendwie Fotografinnen und Fotografen, die das super gerne machen und auch super irgendwie, wollen, dass das einfach seriös abläuft und dass es hier ums Shooting geht und dass man nicht dann da noch nackt sitzt irgendwie und keine Ahnung. Und man hat einfach auch irgendwie vielleicht einen Partner oder eine Partnerin zu Hause, die verständnisvoll sind und das lieben, was man tut so irgendwie. Und das aber trotzdem dann komisch ist, wenn man da auf einmal sitzt und da sitzen irgendwie 5 Leute um einen Tisch rum, wo die Hälfte nackt ist, weil es einfach irgendwie kein Thema ist und das nicht angesprochen wird. Das muss halt auch von diesen offenen Menschen angesprochen werden. Hey, hat da jemand gerade ein Problem mit? Weil das genauso übergriffig ist, sich einfach auszuziehen und das aus dieser Shooting-Situation rauszulösen. Das ist auch was ich einfach super oft bei mir bei Shootings so hatte. So, auch wenn ich in Beziehungen war und so. Das ist etwas, was für mich einfach okay ist. Und wenn Leute sich wohlfühlen, das machen möchten, schon nice. Aber weiß ich nicht, ich bin auch schon in Teilen irgendwie ein bisschen spießiger Mensch und aus auch ein sehr, auch wenn es vielleicht nicht so wirkt und ich immer dieses 60s-Hippies-Ding so habe irgendwie, es ist etwas, was wo Modelle Verantwortung tragen und Fotografinnen und Fotografen gleichermaßen.
Ja.
So, dass das einfach ein Space ist für Leute. Dass der irgendwie inklusiv ist, der welcoming ist und der dafür sorgt, dass alles sich ein bisschen mehr in eine andere Richtung schiebt, die auch was die Darstellung angeht, irgendwie im Amateurbereich vielleicht nochmal andere Ikonen hervorruft. So.
Ja.
Ich muss so viele Worte machen, es tut mir extrem leid,
alles
weil
gut.
Ich kann das nicht in einem Satz machen. Wenn ich einen Satz sage, werde ich dann auseinandergenommen.
Es ist gut, dass du den Kontext ja auch dazu lieferst. Ich kann gar nicht so viel unterbrechen, wie ich zustimmen würde. Deshalb lasse ich dich einfach sprechen, weil du da schon die richtigen Worte findest. Ich finde, also grundsätzlich müssen wir ja uns auch über die Entwicklung der Fotografie und vor allem der veröffentlichten Fotografie sprechen. Finden diese Fotos früher in Bildbänden statt, dann war es ja was anderes als das, was wir heute tagtäglich, stündlich, minütlich bei Instagram reingespielt bekommen. Ich habe mal mit einer Kollegin drüber gesprochen, die gesagt hat, schau dir den Instagram-Feed von bestimmten Leuten an, der ist komplett sexualisiert. So.
Mhm.
Und der Algorithmus unterstützt das noch.
Mhm.
Und damit meine ich nicht nur Fotografen oder Fotografinnen, sondern auch eben junge Männer oder junge Frauen, die ein bestimmtes Guckverhalten haben bei Instagram und das der Algorithmus natürlich dann auch supportet. Das nur als Gedanke noch dazu, wo überall plötzlich veröffentlicht wird, weshalb ja auch der kausale Zusammenhang zu MeToo besteht nicht nur durch Social Media oder nicht durch Social Media. Aber was ich eigentlich auch sagen will, ist, und das ist ein Punkt, den du angesprochen hast, und das habe ich zum Beispiel in meinen Workshops auch immer gesagt, es ist super wichtig, dass wir eine Situation schaffen, in der sich alle wohlfühlen, in der es genau darum geht, dass kreativ gearbeitet wird in einer Situation, wo man Spaß hat miteinander und wo niemand irgendetwas macht, was er oder sie gar nicht machen möchte.
Ja.
Und damit ist sowohl die Person hinter der Kamera gemeint, als auch die Person vor der Kamera.
Ja.
Und ich glaube, das ist total wichtig. Ich kenne auch Leute, die Aktfotografie machen, die überhaupt gar nicht mein Style ist, zum Beispiel. Aber auch da gibt es ein Commitment zwischen Model und Fotograf, dass das genau so aussehen soll, wie es aussieht. Wichtig ist nur, und das ist der Punkt, dass das. Was war das?
Alles gut.
Ja, wir sind in der Natur.
Ja, ja.
Nein, wichtig ist einfach nur, dass man eine Situation schafft, in der es ehrlich, offen und echt ist. Und vor allem, in der sich alle gleichermaßen wohlfühlen. Ich finde das den Punkt total spannend und wichtig und super reflektiert von dir, dass du sagst, du bist auch Teil dieser Entwicklung vielleicht oder wie man es auch immer nennt, dass diese Bilder gesehen werden und dass das Leute inspiriert, die das dann ähnlich machen wollen.
Mhm.
Aber wichtig ist einfach immer, dass alle Leute, die das machen, genau diese Regeln beherrschen. Dass es ein Commitment gibt auf eine gute Zeit im Zweifelsfall, aber auf jeden Fall ein Commitment auf das, was beide wollen.
Mhm.
So.
Ja. Vielleicht muss ich nochmal als Zusatz, entstanden aus der MeToo-Bewegung, diese Gedanken, klingt ein bisschen so, als ging es über diese Übergriffigkeit.
Ja.
Das war nicht, warum ich darüber nachgedacht habe. So, weil es einfach etwas ist, wo ich genau weiß, okay, das tangiert mich persönlich jetzt nicht. Aber in dieser MeToo-Zeit waren einfach super viele Artikel online. Es gab ja auch so Leselisten irgendwie mit Male Gaze und sowas, Dinge, mit denen ich über die ich gesprochen habe mit Personen, aber über die ich nicht so wirklich mich wirklich schlau gemacht hatte. Und dann habe ich halt wirklich gesagt, wie gesagt, darüber gesprochen. Und dann muss man halt auch immer noch so den Schritt zurückgehen ein bisschen. Weil die Menschen, mit denen ich gesprochen habe zuerst, sind alle aus der Fotoszene. Viele Modelle, viele Fotografinnen auch. Ich habe natürlich mit Frauen vor allen Dingen versucht, darüber zu sprechen. Die sind aber diese Szene gewohnt und haben eine ganz andere Sicht auf dieses Thema, weil sie irgendwie das Spektrum von Fotografen kennen und dann so sagen, ja, aber wenn man sich deine Fotos anguckt, das ist ja nicht der Male Gaze. Das ist ja genau das, was ich meine. Also das ist ja nicht so irgendwie, dass du Menschen sexualisierst oder der Blick so ist und man hat nicht das Gefühl, dass die Frau Objekt ist bei dir und ähnliches. Und dann war das für einen kurzen Moment für mich irgendwie so befriedigend. Aber dann auch wieder nicht, weil ich weiß, dass wenn ich mit Leuten, die außerhalb dieser Bubble stattfinden, über meine Fotografie spreche, das ganz anders ist. Leute, die meinen Account angucken und die sind irgendwie bei irgendeiner Marketingagentur oder so und kommen nicht aus der Fotobranche, für die ist das genau so ein Account einfach mit sehr vielen jungen, normschönen Frauen wie bei jedem anderen Fotografen auch. Den Unterschied, den Leute, die die Szene kennen und vielleicht sich viel visuell damit auseinandersetzen, machen die meisten anderen nicht und unsere Bubble ist klein. Und das, was ich dort tue, das kann man dann irgendwie rechtfertigen und ich habe diese ganze Geschichte und ich habe diese Verbindung mit den Menschen und die Leute reden über diesen Prozess sehr wohlwollend und sehr schön und alles ist in Ordnung. Nichtsdestotrotz guckt man sich meine Fotos an, sind es sehr viele leicht bekleidete Menschen in meiner Küche. So. Why the fuck? Irgendwie. Ich kann das begründen, es ist wie mein Studio, das inspiriert mich. Ich mag, wenn Menschen irgendwie in einer alltäglichen Situation, es gibt tausend Gründe, die ich nennen kann, aber es gibt auch keine Entschuldigung dafür, wenn jemand sagt, hä? Trotzdem, warum zum Teufel ist das das, was du dargestellt hast über 10 Jahre? Irgendwie. Und das ist nochmal gerade wichtig so als Nachschub. Irgendwie.
Ich finde aber da auch einen Gedanken dazu. Ich glaube, dass die, das setze ich jetzt einfach mal voraus, aus dem, was du erzählst und auch aus den Gründen, weil ich glaube, dass ich weiß, wie du das angehst und wie du da bist. Diese Personen, die du fotografierst, diese jungen Frauen, die sind wahrscheinlich einfach auch sehr, sehr glücklich am Ende über die Fotos, die sie haben. Weißt du, was ich meine? Weil es auch eine, weil es ja Kunst ist und weil sie schön porträtiert wurden, so wie sie es möchten, dass sie porträtiert werden. So. Und auch das ist wieder so ein Ding, da muss man mehr Kontext im Zweifelsfall mitgeben. Das ist vielleicht genau das, was du sagst über die Caption oder wie auch immer. Aber am Ende ist es ja auch nicht Teil der Kunst zu erklären, dass es Kunst ist. Oder es ist nicht deine Aufgabe zu sagen, die Person, die ich hier fotografiert habe in meiner Küche, hat sich super wohl gefühlt und ist mega, mega happy. Das würdest du ja nicht darunter schreiben. Wie klingt das denn?
Ja.
So. Also, ich finde es immer total wichtig, in Kommunikation zu treten, bevor man draufhaut. In ganz vielen Dingen ist das so. Das war immer so und das ist in Zeiten von Social Media exorbitant wichtiger geworden, dass man miteinander spricht, bevor man seine Meinung, die man hat, verfestigt und jemandem Vorwürfe macht oder jemand anklagt oder mit Fingern auf jemanden zeigt. Deshalb finde ich den Ansatz, den du hast und auch das, was wir jetzt hier machen, das wäre gar nicht geplant, dass wir darüber sprechen, aber über Dinge zu sprechen, miteinander zu sprechen, auch Fragen zu stellen. Jedes Social Network, jede Plattform, die wir haben, hat die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten. Sei es unter einem Bild zu kommentieren, eine Direct Message zu schicken, übers Impressum zu gehen, eine E-Mail zu schreiben oder anzurufen. Das sind ja alles Möglichkeiten, die es gibt, bevor man in Wutbürgermanier jemanden verurteilt. Lass uns doch drüber sprechen.
Ja, und es ist wichtig. Das Ding ist jetzt gerade, und das ist das zweischneidige Schwert ein bisschen. In der Art, wie ich mich nach außen darstelle, ich bin ein extremer Selbstdarsteller. Diese Kunstfigur Bob Sala und alles, was man so auf meinem Account sieht, ist natürlich ein super überästhetisiertes Darstellen meines Lebens. Und dazu gehört auch dieser Podcast jetzt zum Beispiel. Ich stelle mich gerade wieder selber da auch. Und ein Vorwurf, als ich das letztes Jahr mal angesprochen habe bei einer Gruppe von Fotografen, war halt auch der Vorwurf der Selbstdarstellerei. Dass ich mich dem jetzt annehme, dass ich ja auch eigentlich ruhig sein muss, weil ich ja genauso Teil des Problems bin und so. Das ist natürlich der normale Reflex, der dann kommt, irgendwie bei den Leuten, wenn sie sich angegriffen fühlen. Und das ist irgendwie so ein bisschen gerade auch ein Grund, warum ich in den letzten Monaten auch ein bisschen stiller wieder dafür geworden bin, weil ich nicht irgendwie mich aufspielen will als irgendwie jemand, der da jetzt der Redeführer sein möchte, weil ich die Fragen mir gerade im Moment immer noch selber stelle und mein Move gerade nicht war, okay, ich will jetzt irgendwie groß was verändern, sondern ich will zumindest nach außen kommunizieren, dass das ein Gedankenprozess ist. Und wenn du gerade sagst, ja, man hat eine Person und es sind zwei Personen, die dasselbe mögen, Fotografie, und sich treffen und einfach einen richtig coolen Tag miteinander haben und alles ist super und alles ist einfach ein richtiger Safe Space und am Ende hat man Fotos, die beide lieben, so, es gibt daran nichts Falsches. Erstmal. So. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man in der heutigen Zeit doch auch die Ebene drüber wählen muss, irgendwie mit dem, was wir jetzt wissen und mit dem, was man immer schon gewusst hat, aber jetzt, was auch gerade irgendwie ein bisschen mehr reingedrückt wird in die Öffentlichkeit von vielen sehr lauten Feministinnen aus unterschiedlichen Bereichen des Feminismus, dass es immer wieder irgendwie Gehör findet. Und ich glaube, dass wir eine Branche sind, wo dann einfach große Namen jetzt da laut werden müssen irgendwie. Und das ist auch, jetzt habe ich noch einen Punkt und ich hoffe da so ein bisschen auch auf das Wohlwollen deiner Hörer, wo jetzt man wieder irgendwie so ein bisschen denken könnte, dass ich das jetzt sage, um mich selbst darzustellen. Aber ein Faktor war im letzten Jahr auch, also ich kriege ja öfter Anfragen, Vorträge zu machen. Und meine Bedingung seit anderthalb Jahren ist dafür, ich brauche kein Geld. So, ist schön, wenn ich irgendwie Fahrtkosten bekomme oder sowas. Ich möchte kein Geld haben. Aber ich mache das nur, wenn auch Frauen auf der Bühne sind. Und dann kam immer die Rückmeldung, ja, aber wir haben, ja, wenn wir 20 Leute fragen, 20 Männer fragen, sagen 18 ja. Und wenn wir 20 Frauen fragen, sagen ein oder zwei ja, wenn überhaupt. Was in der Natur der Dinge liegt, dass wir Männer uns gerne vor diese Mikrofone hier setzen und wir sind hier beide die besten Beispiele irgendwie für Anfang 40er, die wieder für ihren Podcast-Mikrofon sitzen und irgendwie einen selbstdarstellerischen Nachmittag zwischen den Blümchen haben. Und das ist etwas, was...
Ich hoffe nicht, was? Dass ihr da draußen diesen Podcast so definieren würdet. Dann würde ich meinen Rücktritt bekannt geben.
Du weißt, was ich meine. Ja. So, wir haben schon ein anderes Sendungsbewusstsein und das ist einfach... Das ist einfach so. Und nichtsdestotrotz wollte ich das nicht stehen lassen, auch letztes Jahr. Die haben gesagt, okay, dann habe ich gefragt, wen habt ihr denn gefragt? Und dann stellte sich ganz oft raus, dass die gar nicht so viele gefragt haben, sondern nur 2, 3, 4 irgendwie weibliche Fotografinnen und dann die großen Namen, wo man weiß, dass die sowieso nicht öffentlich auftreten. Eine gute Freundin von mir, die Anna Heupel, die macht sowas einfach nicht. Die ist einfach.
Ich habe heute noch mir ihr Buch bestellt.
Geil. Übrigens. Welches?
Inspired by Life.
Nice, das ist, da habe ich das Vorwort zugeschrieben.
Ach, witzig.
Ja, also die erste Seite ist von Bob Sala.
Ja.
Aber die ist einfach toll und ja. die würde ich sau gerne auf einer Bühne sehen und irgendwie, weil ich ja auch mit ihr damals gesprochen habe für dieses Vorwort, wo sie so ihre Inspirationen irgendwie rausgesprochen hat, die könnte einfach auch was erzählen. Sie wäre so eine große Bereicherung auf großen Veranstaltungen. Ich glaube, ein paar Sachen hat sie auch schon gemacht, ich bin mir aber nicht sicher. Aber klar, die geht jetzt nicht zu so einem Dorf-Fotografen-Veranstaltungsding irgendwo und hält dort einen Vortrag.
Aber vielleicht geht sie ja in so einen What's the Story-Podcast. Vielleicht fragst du sie ja mal.
Ja, ob sie nein. Sowas meine ich nicht. Davon will ich nicht. Aber was ich gemacht habe, war, ich habe das dann auch öffentlich gemacht und habe gesagt: Hey, welche weiblichen Fotografen, also welche Fotografinnen, wollen mal was erzählen? Weil die Leute haben dann so gesagt: Ja, aber die müssen ja irgendwie eine Strahlkraft haben. Die müssen ja Follower haben und so und keine Ahnung was. Und dann bin ich auf so einer Fotoveranstaltung und dann ist da so irgendwie, sind da ein, zwei Leute wie Andreas Jorns oder so und die haben verloren, die haben eine Strahlkraft, klar ziehen die Leute zu so einer Veranstaltung, aber da sind grundsätzlich immer auch 3-4 Dudes, die da entweder irgendwie an der Organisation beteiligt waren oder die aus dem Dorf dort kommen oder keine Ahnung was, die 800 Follower haben und auch auf dieser Bühne stehen so und auch diese Bühne bekommen irgendwie. Das ist kein Argument für mich. Wenn jemand die Geschichte zählt irgendwie auch und wenn irgendwie jemand eine geile Geschichte erzählen kann, dann ist das nice. Wir haben dann auch letztes Jahr, Robin Disselkamp war ja auch bei diesem, da bin ich auch aufgetreten und da haben wir dann hier aus Sarah Rauch aus Dortmund auch auf der Bühne gehabt, so irgendwie. Das war saugeil. Ja. Das war richtig, richtig geil. Die hat einfach von Olympia erzählt, wo sie da war und bei Paralympics und so und bei Dortmund irgendwie im Stadion und alles. Und das waren der geilsten Vorträge von diesem Tag. Wirklich, einfach richtig, richtig geil. Und als ich das dann ausgeschrieben habe, hey, wer hätte denn was zu erzählen? Haben mich so spannende Menschen, ich habe wirklich eine Liste, eine Excel-Liste. Also wenn Leute Veranstaltungen jetzt haben und sagen, wir wollen irgendwie Fotografinnen und Fotografen auf der Bühne haben und wir finden aber keine Fotografin, call me. Ich habe einen Excel-Sheet mit 20 richtig geilen Fotografinnen, die coolen Scheiß machen und wirklich nice Geschichten auch zu erzählen hätten. Die sind da und die können auf diese Bühnen gehen. So, jetzt werft mir das wieder als Selbstdarstellerei vor, aber das sind, ich habe einfach sehr viel Kontakt in den letzten Jahren mit vielen Menschen gehabt, die sich da sehr viel mit auseinandersetzen und die sich mit mir auch auseinandergesetzt haben. Und deswegen sind solche Themen vielleicht bei mir irgendwie auch öfter mal im Vordergrund. Aber ich glaube, dass sie bei anderen Fotografen das mehr sein sollten auch. Und let's all do it together. So,
keine Ahnung. Ja, das ist im Prinzip die Hörerinnen und Hörer da draußen, die werden das wissen, dass ich das immer wieder auch hier erzähle. Ich würde mir so wünschen, dass wir auch einen weiblichen Host hier dauerhaft etablieren. Wir haben ja eine kleine Crew, die da sind. Allein es findet sich keine. So. Mit Sophie, die wir jetzt vor 2-3 Episoden dabei hatten, hoffe ich, jemanden gefunden zu haben, die Lust hat, häufiger da zu sein. Und ich würde aber auch viel häufiger weibliche Gäste haben. Und es stellt sich als nicht ganz einfach heraus, muss ich sagen. Ganz gut passend zu dem, was du erzählt hast jetzt. Ich habe die Episodennummer nicht im Kopf, aber checkt einfach mal zurückliegend die Folge mit Steffi Braun. Eine ganz tolle Fotografin, die auch ganz viel über das Problem von Fotografinnen in der Industrie erzählt hat. Und das ist nicht von der Hand zu weisen. Hört euch das sehr, sehr gerne an. Und wenn ihr da draußen Fotografinnen seid, die Sachen zu erzählen haben und gerne mal hier zu Gast sein wollen würdet, dann schreibt mich an. Ich würde mich total freuen, eure Geschichten auch zu hören. Und
du bist der Erste, der meinen Excel-Sheet jetzt kriegt.
Daran wollte ich dich nachfragen. Nicht on-air, aber sehr gut. Dann habe ich es jetzt tatsächlich live on tape. Ich habe noch eine Frage. Ich finde es super, super, super wichtig, dass wir das angesprochen haben und finde es total toll, dass sich unser Gespräch in diese Richtung entwickelt hat. Eine mit Blick auf die Uhr. Letzte Frage hätte ich aber trotzdem noch, weil mich das so fasziniert hat und ich mir die Antwort irgendwie auch selbst geben kann, aber ich sie von dir hören möchte. Oder mich deine Sicht auf die Dinge interessiert. Dieses London, was du erzählt hast, dieses Erlebnis. Wieso nimmst du dir das nicht häufiger? Also wenn du dort bist und dort die Menschen triffst, die dich inspirieren vom Look, von der authentischen Art und Weise, wie sie dort rumlaufen, wie sie sich geben. Warum bist du nicht häufiger da und fotografierst genau diese Menschen dort?
Also, im Moment ist es eine Kostenfrage, definitiv. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich ein ähnliches Gefühl an manchen Tagen im Moment in Bochum habe. So, also es liegt einfach an den Leuten, mit denen ich mich umgebe. Ich hatte es ja eben erwähnt, für mich ist es wichtig, dass ich, was mein Problem ist, ist, dass mein Grundmodus seit meiner Kindheit ist, mich einzuschließen. Gleichzeitig mit einem riesen Sendungsbewusstsein. Früher auch schon auf der Grundschule eigene Schülerzeitung gemacht, auf der Schreibmaschine getippt bei meinen Eltern und von meiner Direktorin kopieren lassen und bin damit durch die Hallen gelaufen in der dritten Klasse, damit jeder lesen konnte, was ich am Wochenende irgendeinen Scheiß geschrieben habe. Und dann muss ich mich wieder verstecken. Also mein Grundmodell in meinem Kopf ist, mich 30 Tage einzusperren, um einen Tag kurz eine Rampensau zu sein und mich dann wieder 30 Tage einzusperren. Das tut mir aber nicht gut. Und das weiß ich aus den letzten Jahren. Und deswegen dieser Schritt heraus und auch wieder, ich bin jetzt hier in Bochum auch in eine WG gezogen, in eine Fünfer-WG, wo den ganzen Tag jemand auch ist und wo ich im WG-Leben auch einfach abends immer mit Menschen dort sitze und die alle, das ist jetzt keine Studenten-WG, das sind alles Leute über 30 irgendwie oder um die 30, sage ich mal, die einen Job haben und die tun mir gut, so irgendwie. Und wenn ich rausgehe, passieren solche Dinge. Sowieso, weil ich irgendwie, und das ist etwas, was ich gelernt habe, vielleicht ein bisschen zu lieben an mir und auch mal so einen Satz zu sagen, wie das liebe ich an mir. Ich sehe das Besondere in sehr vielen Dingen. So. Und das kann auch einfach mal ein Ort in der Nähe von der Stadtbibliothek in Bochum sein. Oder Platz in Weimar oder eine Autofahrt oder so, die mich genauso inspiriert wie ein Tag in Camden in London. Und das habe ich. Und ich weiß aus dem letzten Jahr, wenn sowas kommt, dann passiert das auch. Dann auch in Berlin hatte ich letztes Jahr Wochenenden, die absolut abgefahren waren irgendwie, weil ich irgendwie es drauf angelegt habe. Also nicht drauf angelegt habe, sondern weil ich offen der Welt gegenüber war. Ich habe so... Eigentlich ist es egal, wie lange wir machen, oder? Hast du einen Termin jetzt gerade?
Nein.
Wir können auch voll ausufern lassen. Aber letztes Jahr habe ich, ich bin jetzt erstmal wieder im Podcast, das merkt man seit letztem Jahr oder so. Ich habe letztes Jahr eine Hochzeit in Berlin gehabt. Und das war eine standesamtliche Hochzeit. Und ich habe irgendwann im April oder so, hat mich jemand angeschrieben auf Instagram mit einem ganz obskuren Profil, wo man nichts daraus erkannt hat, so wirklich. Es waren so ein paar sehr schöne Bilder von Stillleben oder so. Die Person kannte ich nicht und so, hey, wir feiern unsere standesamtliche Hochzeit in Berlin und die Fotografen hier wollen alle irgendwie 2000 Euro für eine standesamtliche Hochzeit haben. Machst du das irgendwie günstiger? Und dann habe ich gesagt, okay, ja, wenn ich das weiß, dann kann ich in Berlin immer mehrere Jobs zusammenlegen. Ich habe dann eine Couch, wo ich pennen kann, bei dem Frederick Fairy Tales und seiner Lebensgefährtin. Auch ein Fotograf da aus Berlin. Liebe Grüße. Und der hat mir immer seine Couch gegeben, sodass ich einfach immer nach Berlin konnte. Auch die letzten anderthalb Jahre. Auch so ein Lifesaver für mich. Und standesamtliche Hochzeit dann irgendwo in Spandau oder so. Und ich bin dann dorthin. Und an dem Tag dachte ich auch so, standesamtliche Hochzeit, okay. Ich liebe Hochzeiten. Und die Leute, die mich fragen, machen das ja auch, weil sie meine Bilder cool finden, weil ich keine Hochzeitswebseite online habe oder so. Und deswegen mache ich schon so 5, 6, 7 Hochzeiten im Jahr. Und die Leute sind meistens immer cool, weil die einfach so Fotos haben wollen, die in meinem Stil sind. Und dann sind die Sachen immer ganz nice, aber trotzdem, eine standesamtliche Hochzeit von 2, 3 Stunden ist jetzt nicht der geilste Termin, den man haben kann, um ehrlich zu sein. Und dann stehe ich vor diesem Standesamt und bin meine Objektive irgendwie am Putzen. Und war echt ein bisschen angenockt von der Nacht davor auch. Und dann fährt auf einmal ein Dodge Charger vor mit quietschenden Reifen und steigt aus, ein Hochzeitspaar auch. Und da in Spandau ist ja, da geht ein Paar rein, das nächste kommt raus. Es ist irgendwie so 4, 5 Leute die Stunde. Und dann steigen die aus, sie in so einem roten Kleid irgendwie. Er in so einem weinroten Anzug, sieht aus wie Jack Sparrow irgendwie mit so gedrehten Haaren und so einem Ziegenbart. Und ich stehe da mit meiner Kamera und habe richtig so eine Wehmut, weil ich so denke, mein Gott, warum kann ich nicht mal Glück haben und einfach so ein Paar auch mal fotografieren, die halt einfach wie aus so Fotos von mir geschnitten sind. Und auf einmal winken die zu mir rüber und sind einfach das Pärchen von dem Tag. Ich kannte die ja nicht. Ich hatte mit denen einmal telefoniert. Ich wusste nicht, wie die aussehen. Dann waren die das einfach. Und dann, die sind einfach zu Bob Marley in das Standesamt reingelaufen. Die Leute waren am Tanzen. Alle, die bei dieser Party dabei waren, waren einfach nur die liebsten Menschen ever und haben mich da so, hey, du bist der Fotograf und so, ne, ja, und ja, die Braut, die konnte gar nicht glauben, dass du das machen willst und so, die ist Fan von dir seit Jahren und so, die hätte gar nicht gedacht, dass du Hochzeiten machst und dass du das jetzt machst, weil das ist irgendwie der größte Traum von der Braut. Also, ja, herzlichen Dank, hätte sie mir mal sagen können irgendwie, wir haben so gesprochen wie so irgendwie so Business-Partner vorher und sie war, glaube ich, irgendwie ein bisschen nervös oder so und ja, und dann war so schon, das war irgendwie an einem Donnerstag und dann hieß es so, ja, die eigentliche Hochzeit ist ja jetzt am Wochenende. Und zwar ist es eigentlich so ein Festival in der Nähe von Berlin. Wir machen so das Festival of Love mit 130 Leuten in so einer Zeltstadt. Und ist irgendwie mit Campen und Bauwagen, in denen man wohnen kann. Und alle haben ihre Camper dabei und sind mit ihren Vans dort. Und ich wollte eigentlich am Freitag zurück nach Weimar und hatte so fürs Wochenende nichts vor. Und dann habe ich so im Auto zu den beiden gesagt, ey, passt auf. Ich schenke euch jetzt einfach eine Hochzeitsreportage komplett. Ihr gebt mir einen Platz zum Pennen und ich muss nichts zahlen und ich esse da bei euch und mein Geschenk sind die Fotos für euch. Und dann war ich einfach 2 Tage auf dem Festival der Liebe von den beiden und dann waren 120 Menschen dort, die sich alle gegenseitig irgendwie geliebt haben. Und ich war da, glaube ich, 3-4 Mal am Heulen zwischen den Leuten, weil die alle so lieb zu mir waren und mich so aufgenommen haben. Und ich will immer noch den, jedes Mal, wenn ich das erzähle, ich habe da sehr viele Videos gemacht und ich werde dazu noch einen YouTube-Beitrag auf jeden Fall machen. Mit den Fotos auch, die ich gemacht habe. Ich habe denen am Ende 3000 Fotos gegeben. Ja, ich habe die ganze Zeit, ich habe halt einfach auch... Ich habe mich da auch sehr betrunken und hatte einfach die ganze Zeit die X von einer Frau um den Hals und habe nur drauf gehalten. Auch die ganze Zeit. Immer. Ich habe einmal an Bier genippt und dann ein Foto gemacht. So war der Rhythmus irgendwie über 2 Tage, weil halt einfach auch alles so geil war. Die Fotos sehen aus, als wenn die in Marrakesch entstanden. Die hatten alles da richtig geil fertig gemacht. Wir hatten Sommer, wir hatten... Es war einfach nur schön. Und sowas passiert halt einfach nur, wenn man offen ist und dann auch sagt, hey, pass auf, ich will da einfach am Wochenende dabei sein und ich feiere mit euch. Ich bin nicht der gebuchte Fotograf, sondern ich werde einfach mit euch da Party machen.
Gab es noch einen anderen Fotografen?
Nee.
Nee.
Ein paar Leute hatten dann so Kamera mit, aber es war schnell klar, dass ich da den Bums eingenommen habe mit meiner Kamera. Und dann, ja, ich liebe die Fotos sehr. Und ja, da wird es einen YouTube-Beitrag noch geben mit dem ganzen Shit.
Sehr geil, bin ich super gespannt drauf. Ja, mein lieber Freund Olli, ich glaube, ich versuche diesen Satz jede Episode einmal zu sagen, where the focus goes, the energy flows. Das ist ja im Prinzip auch so das, ne? Wenn man sich drauf einlässt und wenn man offen, bereit ist, etwas liebt und etwas machen möchte, dann gelingt es nicht immer, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn man einen Fokus setzt, dass es dann eher gelingt, als wenn man es nicht macht. So wie du, wenn du sagst, schließt du dich ein, it's not gonna happen.
Ja.
So.
Ich hätte noch eine Sache in eigener Bitte irgendwie.
Sehr gerne. Für die Leute, die jetzt immer noch dran sind, schön, dass ihr da seid.
2 Stunden?
Nee, 1,5, glaube ich, okay. Roundabout.
Naja. Man kann ja abschalten. Also.
Nein, man muss dranbleiben bis zum Ende und man sollte die Folge natürlich auch sehr gerne teilen und kommentieren und liken und 5 Sterne geben. Nein, Quatsch. Erzähl bitte.
Ich bin jetzt in Bochum und im Moment bin ich hier auf Jobsuche. Und die Entscheidung ist bei mir schon so vor einem guten halben Jahr gefallen, dass ich definitiv wieder einen Vollzeitjob machen möchte. Und das ist auch der Grund, warum ich hier bin überhaupt. Ich habe mich schon im letzten Jahr angefangen zu bewerben hier in der Region. Ich wollte wieder näher an meine Familie, da so Paderborn, Gütersloh, die Ecke ran. Und habe mich dann beworben in Ostwestfalen, aber auch schon in Dortmund und so. Und dadurch, dass ich einfach jetzt hier viele Leute kennengelernt habe in Bochum, ist es jetzt halt auch Bochum geworden. Und ich bin in der Bewerbungsphase und habe einige Sachen laufen gerade und suche so im Bereich, also ich bin ausgebildeter Kaufmann für Marketingkommunikation, habe Literaturwissenschaften studiert, habe so diesen Ansatz halt sehr lange in der Redaktion in der Zeitung gearbeitet, habe im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sehr lange gearbeitet, auch in Vollzeit dann. Und die Entscheidung ist gerade halt auch einfach wieder in ein Büro zu gehen. Es muss gar nicht mal sowas sein, wo ich unbedingt jetzt Homeoffice brauche. Ich will gerne wieder in ein Team, ich will gerne wieder in ein Büro, ich möchte gerne wieder morgens irgendwo hingehen. Und das hat in meinem Leben ehrlich gesagt am besten funktioniert. Und ich war sogar auch, was meine Kunst angeht, produktiver, als ich 40 Stunden gearbeitet habe.
Echt?
Ja. Weil das dann einfach nochmal so ein Ding für mich war irgendwie. Ja. Ich war dann aktiv, ich war raus und das habe ich so gemacht und habe mich auch immer sehr engagiert in den Unternehmen, wo ich war. Aber dann hatte ich auch Bock, abends mir ein Bierchen aufzumachen und meinen Podcast noch aufzunehmen. Ja. Das habe ich gemacht. In der Zeit, wo ich Vollzeitkünstler war, hätte ich 4 Podcasts am Tag aufnehmen können und habe mich nicht mal getraut, einen aufzunehmen, weil irgendwie die Selbstzweifel dann wieder dann mit reingespielt haben und so. Also mir tut ein gewisses Korsett ganz gut und ein gewisser Rahmen, in dem ich dann gut was mag. Also Schreiben, Fotografie, Videografie, Audiosachen, das sind Dinge. Also im Moment, ich habe gerade eine Bewerbung laufen bei der Stadt Bochum, die suchen Foto- und Videografen zum Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit und die Social-Media-Kanäle. So, da habe ich mich letzte Woche beworben. Sowas wäre toll, irgendwie. Keine Ahnung. Vielleicht hört das ja hier jemand aus der Region, der da Bock drauf hat. Ich würde auch nach Essen kommen oder so, Gelsenkirchen. Das ist alles kein Problem.
Sehr gut. Wenn ihr das hört, lasst euch das nicht entgehen, bitte. Und ja, schreibt einfach eine Nachricht.
Merci.
Mein Lieber, vielen lieben Dank. Die Sonne knallt. Es ist jetzt, wie spät ist es? 12:30. Wir sitzen mitten in der Mittagshitze, immer noch hier im Grünen. Ich glaube, den Baulärm habt ihr nicht gehört. Dafür hoffe ich und wünsche euch, dass ihr das Vogelgezwitscher gehört habt. Während du vorhin gesprochen hast, haben sich da vorne 2 Elstern gekloppt. Sehr schön, ich liebe das sehr. Und erzähl meinen Kindern auch immer, als du gerade so irgendwas abgewehrt hast, irgendein Tier. Wir sind zu Gast in der Natur. Und nicht die Natur bei uns. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, den man auch hier und da mal sich vor Augen führen kann. In diesem Sinne, ihr Lieben, schön, dass ihr Episode 107 gehört habt. Es wird eine Episode 108 geben, sehr sicher. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr wollt, dass wir mal ein Foto von euch besprechen, schickt's gerne rein. Ihr kennt den Instagram-Account wts-pod. Oder @ropoet, da könnt ihr das gerne einfach loswerden. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Geht raus, macht ein paar schöne Fotos, genießt die Sonne, passt auf euch auf. Bis ganz bald. Ciao.